den lese ich aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 10. Darum lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde ablegen, die uns immer umringt, und lasst uns mit Geduld in dem Kampf laufen, der uns verordnet ist. Und aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt an den, der solche Widersprüchlichkeiten von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet und ermattet. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt den Trost vergessen, der zu euch als zu Söhnen sagt: Mein Sohn, achte die Erziehung des Herrn nicht gering und gib nicht auf, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den erzieht er, und er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Wenn ihr die Erziehung ertragt, dann handelt Gott mit euch wie mit Söhnen, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht erzieht? Wenn euch aber die Erziehung fehlt, die alle anderen bekommen haben, dann seid ihr Bastarde und keine Söhne. Wenn wir schon unsere leiblichen Väter als Erzieher hatten und sie respektierten, sollten wir uns dann nicht viel mehr dem Vater der Geister unterordnen und sie leben? Denn jene haben uns für wenige Tage erzogen nach ihrem Gutdünken, dieser aber zum Nutzen, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Alle Erziehung erscheint uns, wenn sie geschieht, nicht als Freude, sondern als Traurigkeit. Später aber gibt sie denen, die dadurch geübt sind, eine friedsame Furcht der Gerechtigkeit. Amen.
Vielen Dank für das Wort, Bruder Gerd. Das zwölfte Kapitel beginnt mit den Worten: Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt daran, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht müde werdet und den Mut nicht sinken lasst. Hier gibt uns Gott selber, unser Vater im Himmel, drei nützliche, praktische, wichtige Ratschläge für unser Glaubensleben. Und die Ratschläge lauten: Gott selber gibt sie uns, hat sie diktiert. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Ich weiß nicht, was ihr mit hineingebracht habt heute Morgen oder durch die Woche zu tragen habt. Jemand hatte ich heute Morgen gegrüßt, war nicht so ganz gut drauf. Und das erste Wort, was ich gesagt habe: Gott sagt, lasst uns ablegen. Und all unsere Nöte, unsere Sorgen, die werfet, wüsste es zufällig jemand, auf wen wir es werfen dürfen, die werfet auf ihn. Was ist los mit unserem geistlichen Leben, wenn wir die Antwort haben und tun es nicht? Die werfet auf ihn. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und das, was uns Not macht, auf ihn werfen. Er wartet förmlich darauf, dass wir dieses tun. Der zweite Ratschlag lautet: und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Liebe Geschwister, da muss ich nachher noch besonders drauf eingehen. Manchmal sind wir schockiert, wenn es Konflikte, Schwierigkeiten gibt. Wir meinen, das muss immer eitel Sonnenschein sein. Ach, das muss so großartig gehen. Gottes Wort sagt etwas ganz anderes. Orientieren wir uns am Wort Gottes oder woanders dran? Lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Da kommen wir nicht drum herum. Da brauchen wir keine Trauerlieder zu singen, sondern der Kampf ist uns bestimmt. Warum? Damit wir geistlich wachsen können. Und lasst uns am Ende, das ist der dritte Ratschlag, aufsehen auf Jesus, dem Anfänger, der hat deinen Glauben angefangen, dass du überhaupt glauben kannst, ist, weil Jesus dich berührt hat, die Herzenstür aufgemacht hat. Darum bist du überhaupt zum lebendigen Glauben gekommen. Und er ist nicht nur der Anfänger, preist den Herrn, er ist auch der Vollende unseres Glaubens. Diese drei Ratschläge, die ich da gerade zitiert habe, die Gott hier diktiert hat, die erinnern mich an meinen Onkel. Mein Onkel kam nicht aus Hannover. Ihr wisst, das ist schon hier bekannt, nicht, dass ich Hannoveraner bin und das sind die niedrigen Sachsen, ja, die da aus Hannover kommen. Niedersachsen, so heißt das, nicht die niedrigen Sachsen. Also auf jeden Fall, kommt nicht aus Hannover. Er war Skilehrer und Bergführer und kommt aus Kottern in Kempten im Allgäu. Er hatte sich in die Schwester meines Vaters verliebt. Und dann, als sie sich verliebt hatten, da ging es um eine Entscheidung, wo werden sie wohnen? Naja, sie hatte einen Grund nicht nach Kottern, sie war nur als Touristin da gewesen, Besucher, nicht dorthin zu gehen, also war die Entscheidung gefallen, er kam nach Hannover. Hannover hat auch einen Berg, den Benterberg, 20 Meter hoch. Und er kommt aus Kottern, die Kempten, 3.000er, 4.000er, was weiß ich, im Allgäu. Er hatte immer Heimweh. Und er hat mir oft, das weiß ich noch als Bub, so erzählt, wie es gewesen ist. Als Bergführer, als Skilehrer kamen die Touristen aus der Stadt und wollten mal so eine Wanderung machen, wollten mal einen Berg besteigen. Und da sagte er, wenn die meisten waren eben aus der Stadt und waren begeistert, wollten die Schönheit der Berge bewundern. Und zuerst sagte er, hatte ich Folgendes zu machen. Die ganze Gruppe, die sich angemeldet hat, erstmal hier zusammen versammeln und ich musste sie vorbereiten und ihnen ganz wichtige Anweisungen für den Bergaufstieg geben. Als erstes hatte ich ihnen erklärt, wir sind jetzt, obwohl ihr euch vorher nicht kanntet, wir sind jetzt eine Gruppe. Wir gehören alle zusammen. Da könnt ihr euch vorstellen, so unterschiedliche Städte, wenn die zusammengekommen sind, da waren so unterschiedliche Charaktere dabei. Wir sind jetzt eine Gruppe und steigen gemeinsam auf den Berg. Wir sind ein Team. Wir gehören zusammen. Und da muss jeder auf jeden Acht geben bei dem Bergaufstieg. Das Zweite, was ich Ihnen zu sagen habe, lasst alles zurück, was ihr nicht unbedingt braucht, was euch nur am Ende beschweren wird. Und dann erzählt er mir, und immer wieder musste ich mal ganz besonders die Frauen fragen, Entschuldigung, was haben Sie denn da für eine große Tasche mit? Naja, die Antwort war, was eine Frau so einfach braucht. Darauf sagte er dann zu ihr, lassen Sie die Tasche am liebsten gleich hier. Es ist kein 100-Meter-Lauf, sondern schon ein Langstreckenlauf, ein Dauerlauf. Und bei dem Laufen brauchen wir Ausdauer und Geduld. Und als Drittes musste er seiner Gruppe immer wieder sagen, schauen Sie nicht bewundernd in der Gegend herum, sondern richten Sie Ihren Blick auf den schmalen Weg des Aufstiegs, sonst gleiten Sie aus. Schauen Sie auch immer voran auf Ihren Vordermann. Und dann kann ich Ihnen versprechen, wenn wir oben angekommen sind, werden Sie einen wunderbaren Ausblick haben, den Sie nie wieder vergessen werden. Mein Onkel hat das so erzählt, als Bergführer und Skilehrer. Ich glaube, wir sind unterwegs. Wir sind noch am Aufstieg. Und am Gottesziel sind wir noch nicht angekommen. Aber wir werden etwas Unbeschreibliches sehen und erleben. Das hat genau der Schreiber des Hebräerbriefes gemeint. Und aus diesem Grund geht er auch einfühlsam und weise, sehr klug mit diesen entmutigten Nachfolgern Jesu um. Sie waren beschwert. Er versucht, sie zu ermutigen. Er versucht, die ganze Gemeinde mitzunehmen. Er versucht, sie im Glauben herauszufordern. Sie sollen an ihrem Glauben festhalten. Der Glaube soll durch die Gnade Gottes neu belebt werden, neu entfacht werden. Doch wie wird Gott das machen, wenn der Glaube nicht mehr brennt? Nun, Gott hat eine weise Art, damit umzugehen. Sie sollen an ihrem Glauben festhalten. Und dann erinnert der Schreiber des Hebräerbriefes, weil Gott ihm die Worte eingegeben hat, darum auch wir. Liebe Geschwister, und hier ist kein einziger ausgenommen in der Gemeinde, egal wo er sitzt. Wir alle haben eine solche Wolke von Zeugen um uns. Wolke von Zeugen, die diesen Kampf bestanden haben und die vor uns siegreich das Ziel erreicht haben, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Das Gewicht liegt auf dem Wir. Wir miteinander sind unterwegs. Wir miteinander brauchen es. Und wenn wir das nicht packen, dann ist irgendetwas nicht ganz in Ordnung. Gott selber sagt, ich bin an eurer Seite. Ihr seid nicht allein. Du hast schwer zu tragen, du hast Dinge, die ungeklärt sind in deinem Leben, weil Gott spricht dieses Wir aus und sagt, du bist mit mir zusammen, du bist nicht allein, keinen Schritt gehst du. Das ist eine Ermutigung für die angefochtenen Hebräer und für die treuen Glaubenszeugen. Sie sind durch schwere Zeiten gegangen und sie sind treu geblieben. Und haben das in ihrem Glauben und in ihrem Leben dokumentiert. Sie haben mit ihrem Leben und das auch mit ihrem Glauben bezeugt. Es war nicht, weil wir nun, jetzt sagen einige natürlich, da gab es früher schon einmal besondere Leute. Unser Text sagt ganz was anderes. Weil wir eine Wolke von Zeugen uns haben. Wir sind nicht allein in diesem schweren Weg unterwegs zum Aufstieg in die Herrlichkeit. Wir haben eine Wolke von Zeugen um uns. Und da will jetzt auch Gott die Hebräer ganz besonders ermutigen. Eine große Gruppe von treuen Glaubenszeugen. Das soll ein mutmachendes Wort sein für die angefochtenen Gläubigen. Und das will ich Ihnen ganz deutlich vor Augen führen. Angefangen hat er schon ein bisschen früher, nicht erst in Hebräer Kapitel 12. Angefangen hat er, und Sie können es zu Hause nochmal nachlesen, in Hebräer Kapitel 11. Und da hat er sie erinnert, hat gesagt, habt ihr das denn schon längst aus dem Blick verloren oder überhaupt nicht mehr im Blick, was da passiert ist? Das Glaubenszeugnis von so vielen, die standhaft geblieben sind und haben das Ziel erreicht. Hebräer Kapitel 11, wir können zu Hause selbst nochmal nachlesen, Vers 1. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Entschuldigung, was ist unser Glaube denn eigentlich heute? Ist unser Glaube eine feste Zuversicht, auch wenn wir noch nichts sehen können? In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Vers 3. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist und dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Heute die intelligentesten Leute, die über alles Mögliche erzählen, was gibt es für alle für Knalleffekte. Aus nichts ist das geworden und wir finden den Anfang vor dem Anfang nicht, weil Gott es geschaffen hat, aus nichts. Durch den Glauben hat Abel ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Das sind die Zeugen. Vers 5. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt. Und vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Wenn du gerne wissen möchtest, was für einen Herzenswunsch ich habe, bevor ich gehen darf, wünsche ich, dass der Herr mir einmal sagt, du guter und treuer Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Ich weiß nicht. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Was macht dein Glaube? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer da zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Das sind die Glaubenszeugen, die hier Gott vor die Augen der Hebräer stellt, die so entmutigt waren. Durch den Glauben hat Noah, Vers 7, Gott geehrt und hat die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing und über das, was man noch nicht sah. Und durch seinen Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat die Gerechtigkeit ererbt, die durch den Glauben kommt. Das heißt, Noah rettete sein Haus und sprach das Urteil durch seinen Glauben über die Welt. Vers 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er ererben sollte. Und er zog aus. Und er wusste nicht, wo er hinkam. Das ist Glauben. Das ist die Ermutigung, das ist das Glaubenszeugnis. Durch den Glauben wurde Mose, Vers 23, als er geboren wurde, 3 Monate verborgen von seinen Eltern. Und sie fürchteten sich nicht vor des Kaisers Gebot, Königsgebot. Vers 24. Und durch den Glauben wollte Mose nicht, als er groß geworden war, nicht mehr ein Sohn der Tochter Pharaos heißen. Wollte durch den Glauben viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, Ungemach erleiden, als den flüchtigen Genuss der Sünde zu haben. Vers 29. Durch den Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das trockene Land. Wir reden von den Glaubenszeugen, die Gottes Wort hier den Hebräer vor Augen stellt. Was sie geschafft haben, haben sie nur durch den Glauben geschafft. Das war der Schlüsselvers. Durch den Glauben fielen die Mauern von Jericho, als sie darum herumgezogen waren, 7 Tage. Und was soll ich noch mehr sagen? Vers 32. Die Zeit würde mir kurz, wenn ich erzählen wollte von Gideon, von Barak, von Simson, von Jephthah, von David, von Samuel, von all den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißung erlangt und der Löwen Rachen gestellt. Sie haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch noch nicht die Verheißung erlangt. Und jetzt ist das Vers 39 und 40, ihr könnt es selbst nachlesen. Noch nicht erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hatte. Nämlich, dass sie nicht ohne uns vollendet werden. Danke, Matthias, du hast so schön gebetet vorhin und hast gesagt, wenn wir dort in die Herrlichkeit im Himmel eingehen. Wir werden zusammen mit ihnen in der Herrlichkeit sein. Und sie sind noch in der Warteschleife, weil sie noch nicht vollendet sind, bis wir dort angekommen sind. Welch ein gewaltiges Panorama von Ereignissen, Personen hat Gott selber hier vor unsere Augen gestellt. Und alles beginnt mit den Worten, durch den Glauben. Alles andere zählt bei Gott nicht. Und wenn wir aufhören, im Glauben zu wandeln, sind wir gescheitert. Durch den Glauben. Durch den Glauben der gottesfürchtigen Zeugen. Doch wie viele angefochtene Gläubige, was werden sie gedacht haben? Als Gott diese Liste da stellte, ja, das stimmt schon alles, das wird schon alles richtig sein, aber früher, in der Zeit, ganz zu Anfang der Welt, da war doch alles viel besser als heute. Werden sie gedacht haben, oh, damals, da konnte es der Mose, da konnte es auch der Abraham, da konnte auszählen, konnte Noah, konnte, ja, früher war alles besser. Stimmt das wirklich? War früher wirklich alles besser oder stimmte das? Natürlich mag sich damals sehr viel verändert haben. Von Anfang an, von der Geschichte, das stimmt. Aber weder unser Herr noch unser Glaube hat sich verändert und soll sich verändern und darf sich verändern. Unser Vertrauen in Gott muss derselbe sein. Mag die Geschichte mit Mose lange zurückliegen, mag die Geschichte mit David lange zurückliegen. Unser Herr ist derselbe und der Glaube ist derselbe und darauf kommt es an. Wie der andere vielleicht gedacht haben, naja, das waren ja auch ganz besondere Menschen. So, der Abraham und Mose, die waren eine Riesenausnahme in der Glaubensgeschichte. So sind wir nicht, sie waren Glaubenshelden. Wir reden manchmal sehr schnell oberflächlich dahin. Stimmt das wirklich? Waren sie so großartige Glaubenshelden? Der Abraham, ist er nicht bitter gefallen, als er gelogen hat und seine Frau als seine Frau bekannte? Gott musste das wieder in Ordnung bringen. Das kann passieren, dass Menschen fallen, aber dann müssen sie wieder mit der Hilfe Gottes durch den Glauben in die richtige Spur kommen. Denken wir ja an Mose. Da ging ihm doch die Geule durch. Ne? Und er hat gesagt, also jetzt langt es mir. Und er sollte zu dem Feld sprechen und haut richtig drauf. Aber Gott hat es in Ordnung gebracht. Wir müssen einander nicht das Versagen vorwerfen, sondern wir müssen dürfen auf die Gnade Gottes hinweisen. Die Menschen ließen auch die, die nicht so Glaubenshelden waren, wie wir sie manchmal stilisieren, durch den Glauben ließen sie sich durch die Gnade Gottes erneuern. Und trotz des Versagens, trotz ihrer Verfehlungen, haben sie am Ende durch den Glauben das Glaubensziel erreicht. Also, ich komme noch einmal zurück zu Vers 1 unseres Textes. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Was sagt uns dieser Vers? Er sagt hier einmal, unser Leben ist vom Leben bezeugt. Gott ist lebendig, er ist die Quelle des Lebens, der Vermittler, der uns das Evangelium bringt. Jesus Christus ist lebendig, er sagt, ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unser Glauben muss lebendig sein. Der Heilige Geist Gottes ist die Kraft Gottes, die lebendig ist. Die Worte, sagt Jesus über den Heiligen Geist, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und die sind Leben. Und dieser Geist ist der lebendig machende Geist. Sperren wir unsere Herzen auf, dass der Geist einziehen kann und uns bestimmen und unser Leben ganz neu prägen. Nun ist das vermittelte Geschenk der Gnade Gottes kein beschauliches, kein behagliches. Ich bin zum Glauben gekommen, jetzt geht's mir gut. Lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf. Und noch etwas. Manchmal, weiß ich nicht, fürchte ich, dass wir denken, wenn Gott uns das Gnadengeschenk der Wiedergeburt geschenkt hat, dann ist alles erledigt. Das ist ein kleines Geschenk gewesen, das du anfangen kannst. Er hat dir noch viel mehr zu geben und will es auch. Er hat vor, uns umzugestalten. In was denn? In sein Bild. Das anfängliche Gnadengeschenk reicht nicht aus, dass du umgestaltet werden kannst in sein Bild. Und das weiß er auch. In der Schriftlesung haben wir gehört, sie sollen sogar dankbar sein, wenn der Herr mal ein bisschen bei uns draufhaut und uns züchtigt. Denn wo ist ein Vater, der seinen Sohn nicht erzogen hat? Nun, manchmal überziehen wir das als Menschen, aber Gott überzieht nicht. Gottes Heil ist in Wirklichkeit ein andauerndes und ein fortwährendes Geschenk. Andauerndes, es gilt, aber es ist noch nicht alles, was er dir geben will. Morgen früh, wenn du aufstehst, ist Gott an deiner Seite und sagt, ich möchte dir gleich noch viel mehr geben. Da ist noch einiges in deinem Leben, was ich gerne verändern würde. Lässt du das zu? Und weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns laufen mit Geduld. Das bedeutet, unser Christsein ist weder von dem Lauf noch von dem Kampf zu trennen. Das gehört beides zusammen. Wir laufen mit Geduld. Lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf. Beides hat Gott geplant. Beides hat er verordnet. Wer nicht mehr laufen will und nicht mehr kämpfen will, verzichtet eigentlich auf seinen zukünftigen Siegeslohn. Das heißt, die zugewiesene Stellung. Wir werden, wenn wir den Kampf mit Geduld gelaufen sind, werden wir die Siegeskrone, die Krone des Lebens bekommen. Nun, die andere Frage, warum Kampf? Warum Kampf? Jesus hat ein solches Widersprechen von seinen Gegnern erdulden müssen. Es gibt keinen Kompromiss zu schließen mit der Sünde und mit dem Teufel. Der Teufel, der Widersacher, kann keinen Kompromiss und wird keinen Kompromiss eingehen. Also wie können wir jetzt siegreich bleiben? Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollende des Glaubens. Wenn wir siegreich den Kampf bestehen wollen, müssen wir konsequent allein uns an Jesus orientieren und allein auf ihn schauen. Denn der, der euch in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Das Wort will uns Ermutigung und Trost sein. Das heißt, er lässt uns nicht allein, sondern er trägt uns hindurch. Aber unser Blick muss allein auf ihn, auf den Sieger, fest ausgerichtet bleiben. Spurgeon sagte einmal, hört nie auf den zu schauen, der immer auf dich schaut. Hör nie auf den zu schauen. Er schaut auf dich, auf jeden Schritt. Du bist nicht allein. Er ist unmittelbar neben dir. Und Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und der, der in euch angefangen hat, sein gutes Werk, er wird es auch vollenden. Der Sieg ist sicher. Wir wissen, wir sind auf der Seite des Sieges, unterwegs mit dem Sieger, und der Sieg ist auch die Grundlage unseres Lebens. Wir sind auf der Seite, wir brauchen nicht erst um den Sieg zu beten, sondern der ist garantiert für uns gültig. Aber in dem Augenblick, wo wir nicht auf Christus blicken, sondern wegschauen, in dem Moment ist auch der Sieg dahin und die Überwinderkraft. Petrus war fasziniert. Was war denn das für eine Gestalt da auf dem Wasser? Und auf einmal erkannte er, es war Jesus. Und er stieg aus dem Boot. Jesus sagt, komm. Und sein Blick war fest auf Jesus gerichtet. Ich weiß nicht, wo er anschließend hingeguckt hat, das weiß ich nicht ganz genau. Aber ich weiß, er ist den Blick auf Jesus gerichtet, ging er auf Jesus zu, bis er seinen Blick woanders hinlenkt und Jesus nicht mehr sah. Manchmal werden auch für uns Christen andere Nebensächlichkeiten so wichtig. Jemand hat gesagt, Dinge, die eigentlich im Licht der Ewigkeit gesehen, völlig unbedeutend sind. Ob das so ist oder das so ist, das geht gar nicht mit in die Ewigkeit. Für uns kann es nur eins geben. Lasst uns aufschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollende unseres Glaubens. Und ihn wollen wir ganz fest in unserem Blick behalten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns so einen guten Rat gegeben hast, dass wir alles ablegen dürfen, was uns durcheinander bringt, beschwert. Wir leben in einer Zeit, in der so vieles durcheinander gewürfelt ist. Aber wir danken dir, dass wir dich haben und dass du uns einlädst. Und dass du uns ermutigst, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, die treu im Glauben geblieben sind. Lass du uns in deiner Gnade weiter wandeln und weiter wachsen und aufschauen auf dich, weil du der Anfänger und auch der Vollende unseres Glaubens bist, damit wir bei dir und durch dich umgestaltet werden und in der Herrlichkeit den Platz einnehmen dürfen, den du für uns vorgesehen hast. Wir beten dich an und danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, das wir heute Morgen lesen und hören durften. Amen. Gottes Segen.